Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Also wenn man sieht, dass heute im Ransomware- oder Malware-Umfeld Hunderttausende pro Tag neue Varianten oder Schadsoftware auf den Markt kommen. Also das wäre vor 10 Jahren oder 15 Jahren undenkbar in der Art und Weise.
Die wirklichen Freaks, die Hacker, das sind natürlich oft auch Menschen, die an gewissen Stellen durchaus Genialität haben.
Hysterie ist, glaube ich, ist weniger das Thema, sondern es ist eine Frage des Budgets, des Denkmodells und des Zusammenspiels.
Cybersicherheit auch wirklich gestalten, also annehmen, machen, mitdenken.
Die Bedrohungslage wird massiv zunehmen weiterhin. KI wird sicherlich nochmal den nächsten Booster geben.
Willkommen Stefan Becker und Thomas Klein zu unserem Highspeed-Gespräch. Stefan Becker, Sie sind Referatsleiter Allianz für Cybersicherheit für große Unternehmen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Thomas Klein, du bist COO der Pandacom Networking AG. Heute wollen wir über Cybersicherheit sprechen und welche Optionen wir haben, um ihr zu begegnen. Regulatorik, Technologie oder ist es schlicht und ergreifend die Kommunikation und der Austausch? Herr Becker, der Schaden, der durch Cybercrime verursacht wird, wird auf 206 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Das sollen angeblich 43% des Bundeshaushaltes sein. Was ist diese Zahl eigentlich für Sie? Eine Anweisung, eine Beruhigung, ein Stressauslöser oder vielleicht sogar auch ein Ruf aus der Wirtschaft?
Naja, auf jeden Fall zeigt sie uns, dass wir das Thema jetzt wirklich angehen sollten und wirklich Cybersicherheit machen und umsetzen sollten. Das ist für mich das allerstärkste Signal von dieser Zahl. Sie ist wirklich beeindruckend. Ich nehme an, es ist die Bitkom-Studie, die letzte. Und es ist für uns nun wirklich für alle der Weckruf. Bitte macht ab morgen mehr Cybersicherheit. Und mein Antrieb, jeden Tag zu arbeiten, natürlich.
Was wäre, wenn diesem Ruf nicht nachgekommen werden würde, Thomas?
Naja, ich glaube, unterm Strich steht die Existenzbedrohung der Unternehmen als große Headline oben drüber. Die Zahl ist, glaube ich, sogar noch ein Stück höher, aber das ist egal, 200, 260 Milliarden, das ist eine immense Zahl, die dort im Raum steht. Und viele der Unternehmen machen sich mittlerweile wirklich intensivst Gedanken. Ich glaube, wenn man die Zahlen ein bisschen tiefer reingeht, sind es heute 65% der Unternehmen, die das wirklich als Existenzbedrohung sehen. Vor 3 Jahren waren es nur 9%. Das heißt, durch die Sensibilität ist es massiv nach oben gegangen, dass man sich doch intensiver auch mit dem Thema beschäftigt. Und wenn man ein Stück tiefer nochmal reinzoomt, ist es die Bedrohung der Cyberangriffe, ist es der Datendiebstahl, der sicherlich eine Rolle spielt. Das ist aber auch die Sensibilität, dass es nicht aufhört, sondern es wird ja noch stärker. Also die Bedrohungslage wird massiv zunehmen weiterhin. KI wird sicherlich nochmal den nächsten Booster geben in dieser Bedrohungslage. Sicherlich auf beiden Seiten, bei den Eingreifern wie auch auf der Abwehrseite, aber es ist ja auch ein Stück weit Wettlauf mit der Zeit. Und ich glaube, dass die Kluft zwischen kleinen und mittleren Unternehmen, den Großunternehmen, was das Thema Cybersecurity angeht, weiter auseinandergeht. Wir müssen dann auch schauen, dass man die kleinen und mittelständischen Unternehmen auch auf dieser Reise der Sicherheit auch irgendwie unterstützen und mitnehmen können.
Herr Becker, ich hatte ja eben in dem Anfangsintro gesagt, dass Sie zuständig sind für große Unternehmen. Würden Sie das unterstreichen, was der Thomas Klein gerade zu den mittleren Unternehmen gesagt hat? Ist das kompatibel, kongruent auch zu den großen Unternehmen?
Ja, also generalisiert betrachtet bin ich voll der Meinung von Thomas Klein. Das ist auch das, was wir beobachten. Gleichwohl gilt es für alle anzupacken. Also wenn auch die großen Unternehmen Möglichkeiten haben, auch das Problem sicherlich schon intensiv angehen. Tatsächlich gibt es auch dort noch eine Menge zu tun. Und die große Kunst bei denen ist vielleicht, das in der richtigen Reihenfolge zu machen. Aber viele, je kleiner sie sind, glaube ich, haben sie auch noch die Fragestellung, womit fange ich denn an? Was mache ich als erstes? Brauche ich mehr Awareness bei den Mitarbeitern? Cybersicherheit ist ein sehr komplexes Thema und es ist durchaus die Kunst auch, die Dinge richtig zu priorisieren und anzugehen. Aber das Wichtigste an der Stelle ist auch wirklich anfangen umzusetzen und diese Bereiche auch wirklich zu realisieren.
Welche sind denn die dringlichsten Sorgen aus der Wirtschaft in Bezug auf Cybersicherheit?
Thomas, wenn ich anfangen darf, ich glaube, das, was als Anlass dem durchschnittlichen deutschen Unternehmen heute als wahrscheinlichstes passieren könnte, ist dieser sogenannte Ransomware-Angriff. Das heißt, es findet etwas unbemerkt statt. Täter dringen in mein Netzwerk ein, schauen sich um, schauen, wie die Backups realisiert werden, wo interessante Daten sind, mit deren Veröffentlichung man später auch erpressen kann, bis es dann sozusagen zum Showdown kommt, bis alles verschlüsselt ist und man vielleicht montags morgens zu Wochenbeginn vor Rechnern steht, die nicht mehr funktionieren, vollständig, um dann eine Erpressungssumme zu erhalten als Täter. Ich glaube, dieser klassische Ransomware-Vorfall, das ist immer noch das Wahrscheinlichste und das ist, wir sagen, der Angriffsvektor Nummer eins. So ein DDoS-Angriff, also das heißt, Kriminelle schießen mit besonderen Datenpaketen auf meine Funktionen, auf meine Webseite, auf meine Schnittstellen, so dass ich teilweise beeinträchtigt bin, ist vielleicht Nummer zwei. Gegen DDoS-Angriff kann man sich etwas weniger aufwendig schützen, indem man eben Dienstleister beauftragt, da einen Schutz zu realisieren. Für den Ransomware-Angriff-Schutz muss man eine ganze Menge mehr tun, als nur einen Dienstleister zu beauftragen, sondern das ist dann eben die ganze Komplexität. Da könnten wir dann vielleicht gleich nochmal auch in die Reihe der Dinge kommen, Beispiele, was sollte man alles tun, aber ich will Thomas Klein vielleicht zunächst Zeit geben.
Ich glaube, Herr Becker, Sie haben die Hauptpunkte schon genannt. Jetzt, ich glaube, vielleicht kann man noch mal ein bisschen auf die Motivation eingehen. Das eine ist die organisierte Kriminalität, die sicherlich eine Rolle spielt, Daten zu verschlüsseln und damit einfach pur Geld zu erpressen. Was erschreckenderweise aber zugenommen hat, ist auch die Motivation von ausländischen Geheimdiensten zum Beispiel, die von einer einstelligen Prozentzahl auf über 20% gestiegen sind, um Sabotage zu machen, um Wirtschaftsspionage mit zu betreiben. Und ich glaube, das Feld derer, die angreifen, ist damit auch noch mal ein Stück breiter geworden als das, was man aus den letzten Jahren halt gekannt hat. Dann auch noch mal eine ganz andere Qualität mit hineingebracht hat.
Ja, das Gemeine an der Spionage ist, das kriegt man gar nicht mit. Also die findet statt und vielleicht bemerkt dann das Unternehmen, dass es vielleicht dann ein sehr ähnliches Produkt gibt, das woanders hergestellt wird und gar nicht autorisiert ist und so weiter. Also das wäre jetzt so ein bisschen verkürzt dargestellt, aber Spionage kriegt man vielleicht gar nicht mit, ein Ransomware-Angriff sehr wohl eines Tages.
Cybersicherheit als Kunstform, Herr Becker, das haben Sie gerade gesagt, zwar nicht als Kunstform, also die Kunst bei Cybersicherheit, vielleicht können Sie das noch so ein bisschen detaillieren, das finde ich nämlich sehr spannend.
Ja, das Thema ist ja komplex. Also was muss ich machen? Ich muss Prävention machen. Also ich muss meine Mitarbeiter vielleicht aware machen. Ich mache Patch-Management, das heißt, ich weiß, was habe ich für Hardware, für Software, auf welchem Stand ist die? Die ist möglichst aktuell. Ich habe Schutzmechanismen eingebaut. Ich habe ein Backup. Und ich weiß nicht nur, dass das gut funktioniert, sondern ich weiß auch, wie ich das zurückspiele, in welchen Reihenfolgen, so dass, wenn mich ein Ausfall trifft, sei er jetzt kriminell motiviert oder übrigens auch durch einen Hardware-Defekt oder durch Sabotage eines Mitarbeiters vielleicht. Also ich habe Kompetenz, ein solches Backup auch zeitgerecht, kompetent, schnell zurückzuspielen, sodass mein Betrieb so schnell wie möglich wieder weitergeht. Gar nicht so einfach. Das sind alles Dinge, die sind ganz wichtig und auch das Backup zahlt schon in etwas ein, was mir sehr am Herzen liegt, was wir Resilienz nennen. Also auch wenn ich sozusagen Cybersicherheitsstreber bin, sollte ich mich darauf einrichten, dass es trotzdem, wenn auch unwahrscheinlicher, aber trotzdem zu einem Vorfall kommen kann, dass meine IT ausfällt. Und dann muss ich eben diese Kompetenz haben, damit umzugehen und möglichst schnell und professionell in den Normalbetrieb wiederzukommen. Also Vorsorgen, Awareness und auch Resilienz. Das ist dieser Dreiklang, der uns am Herzen liegt und ja, von dem ich glaube, wer ihn beherrscht, ein Unternehmen mit Zukunft hat.
Thomas, Cybersicherheitsstreber, gibt es die denn auch unter unseren Kunden? Es hat ja kürzlich den Business Brunch gegeben. Da war ja auch Cybersicherheit, Cybersecurity war ja auch eines der wichtigsten Themen.
Jetzt könnte ich ja und nein sagen. Also ja, die wollten sich einfach bestätigen lassen und nein, die wollten hören, was sie noch tun müssen. Also das ist, ich glaube, es waren beide Facetten dort. Das Interesse war wesentlich größer, als wir es ursprünglich gedacht haben, muss man schon sagen. Und das hat uns natürlich auch gefreut, dass wir ein Thema gefunden haben, was wirklich ein breites Zuhörerspektrum gefunden hat. Und auch die Themen, die wir dort adressiert haben, waren ja sehr breit aufgezeigt, dass die Anzahl nach oben geht, auch die Komplexität der Angriffe nach oben geht, über all die Dinge, die wir eben schon mal hatten, Ransomware, Phishing, Denial-of-Service-Attacks und so weiter. Dass aber auch die Angriffsflächen immer breiter werden. Es kommen immer mehr Geräte in die Netzwerke. IoT ist ein Treiber dazu. Die Themen, die man absichern muss, werden breiter. Cloud, Remote-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze, all solche Dinge, die mit abgesichert werden. Die Komplexität in den Netzwerken, die man rausnehmen muss, diese Komplexität, um sie auch besser abzusichern. Aber auch die Regulatorik, die eben schon mal kurz angesprochen war. In Deutschland sind es über 30.000 Unternehmen, die sich mit NIS 2 auseinandersetzen müssen, wo wir auch einen Vortrag dazu hatten, der, glaube ich, bei vielen, die da waren, ein Aha-Erlebnis wieder ausgelöst haben im Sinne von, boah, ja, da ist noch was oder wow, das alles muss ich noch tun. Angefangen von der technischen Umsetzung bis hin zu Compliance und Risikomanagement-Themen, all die Dinge, die da hineinspielen. Was, glaube ich, auch ein Stück weit Anklang gefunden hat, ist die Diskussion Cyber Security im Zusammenhang auch mit Fachkräftemangel. Habe ich die Leute an Bord? Habe ich den Skill an Bord, um Cyber Security letztendlich irgendwas entgegenzusetzen? Und ich glaube, unterm Strich kann man sagen, und das war auch so ein Slogan eines unserer vortragenden Cyber Security-Chefsache. Also, was wir auch eben gesehen haben an der Awareness, an der zunehmenden Awareness, es hat eine strategische Bedeutung. Und das war auch das Feedback aus der Veranstaltungsreihe. Und ich glaube, wir konnten da viel dazu beitragen, Augen zu öffnen und letztendlich mit uns gemeinsam oder für sich jeder selbst dann auch in die nächsten Schritte halt hineinzugehen.
Cybersicherheit und Regulatorik, das würde ich jetzt mal originär mit dem BSI in Verbindung bringen. Ihr Job ist sicherlich sehr interessant, aber Sie kommen ja nicht originär aus dem BSI. Sie haben ja einen sehr, sehr bunten Lebenslauf. Was in diesem Lebenslauf hat Sie denn eigentlich dazu motiviert, dann beim BSI vor einigen Jahren genau das zu tun, was Sie jetzt machen, sich eben mit Cybersicherheit für große Unternehmen auseinanderzusetzen?
Ja, also als Cyber-Ermittlungsbeamter war ich natürlich auch oft vor Ort, wenn genau das, was Thomas Klein auch gerade beschrieben hat, dann stattfand. Das heißt, das Unternehmen steht still wegen eines Cyberangriffs. Und dann schaut man durchaus in die Augen eines erfahrenen, gestandenen Geschäftsführers, der in dem Moment begreift, dass aus einer vielleicht unerwarteten Ecke eine Gefahr kommt, die bedeutet, dass ein Unternehmen in einigen Wochen vielleicht gar nicht mehr existieren könnte. Und das ist natürlich, das war schon sehr beeindruckend auch wenn das jetzt natürlich kein schöner Anlass war. Und die andere Seite ist, ich darf mal ganz kurz auf den Anfang spielen. Frau Deinert, Sie haben die enormen Schadenssummen genannt, 206 Milliarden, die in einem Jahr in Deutschland entstehen. Also es ist ja schlimm. Das ist ein Riesenproblem. Und wenn die Dimension, Thomas Klein hat es auch gesagt, immer weiter zunimmt, die Angriffsfläche nimmt zu und so weiter, dann freue ich mich, dass ich sozusagen jetzt auf der Seite der Prävention arbeiten kann, um mit dem Erleben, aber auch, ich habe ja auch mal mit dem einen oder anderen Täter dann danach gesprochen. Ich kann mich also auch ganz gut in die andere Seite reinversetzen und das hilft, Strategien zu entwickeln. Wie schütze ich mich denn am besten? Wie gehe ich am besten vor? Also dieses Gesamterleben hat mich auch dazu gebracht, wir müssen viel mehr tun und viel mehr Cybersicherheit machen und das ist mir ein Anliegen.
Und Thomas, was würdest du sagen, was aus deiner Historie hat dich dann letztendlich auch dazu bewegt, dich mit Cybersicherheit auseinanderzusetzen? Wahrscheinlich der blanke Job, aber wahrscheinlich auch noch ein gewisses Interesse an Sicherheit.
Naja, fangen wir mit dem Job an. In der Rolle, so wie du sie eben auch beschrieben hast, als CIO, hat man sicherlich zwei Aspekte im Blick. Das eine ist, wir sind ein ganz normales mittelständiges Unternehmen, wie jedes andere da draußen auch. Und natürlich schaut man nach der eigenen Sicherheit dann genauso. Und in der Rolle sind wir da drin auch ein Stück weit verhaftet, auch in der Verantwortung. Auf der anderen Seite, das hat, glaube ich, viel mehr das Interesse geweckt, über die vielen Jahre hinweg sich mit Netzwerkinfrastrukturen, sicheren Netzwerkinfrastrukturen bis hin zu Cybersecurity-Themen halt mit auseinanderzusetzen und dort immer tiefer sich einzugraben und die vielen Facetten kennenzulernen. Auf der anderen Seite, wie kann ich Dinge abwehren? Wie agieren Angreifer? Welche Methodik steckt da hinten dran und so weiter? Das hat schon ein bisschen was von Crime. Ich will nicht sagen Netflix-Crime, aber das hat schon ein bisschen was von super spannend und super interessant. Und letztendlich ist es ein Wettlauf mit der Zeit, um denen entgegenzuwirken. Aber es ist das Interesse an der Technologie, es ist das Interesse, Dinge auch sicher zu machen, Unternehmen auch sicher zu machen. Das ist das, was mich antreibt.
Ich möchte jetzt ganz gerne mal auf das konkrete Handeln, auf das Operative zu sprechen kommen, Herr Becker. Was erwarten denn eigentlich Unternehmen vom BSI oder andersherum gefragt, wann kommen die überhaupt auf Sie zu? Kommen die überhaupt auf Sie zu?
Ja, die Unternehmen kommen aufs BSI zu und ich glaube, es ist die ganze denkbare Bandbreite. Wir sind ein großes Haus mittlerweile, wir haben 1700 Mitarbeiter und wir sind ja nicht nur für die Sicherheit des Bundesnetzes zuständig, sondern auch zum Beispiel für Zertifizierung. Wir schreiben technische Richtlinien, Sicherheit in der KI jetzt. Sie sehen ein Riesenportfolio, das dort mit dem Thema Sicherheit entsteht. Die Unternehmen fragen uns aber auch natürlich ganz konkret, wie setze ich jetzt natürlich, Thomas Klein hat es gerade gesagt, wie setze ich mich jetzt mit NIS 2 auseinander? Was muss ich dazu tun? Das sind natürlich die Fragen, die kommen. Aber es geht auch um viele Dinge, die im Hintergrund passieren. Wie mache ich eine sichere Videokonferenz zum Beispiel? Also das sind Fragen.
Wobei ich glaube, dass sich das Bild auch ein Stück gedreht hat von einer Organisation, die halt mit dem Zeigefinger und mit einer Regulatorik umhergeht, hinzu auch Informationsquelle, Unterstützung, Zertifizierung und so weiter. Also ich glaube, da ist die komplette Bandbreite ist mittlerweile ein Thema im Markt, wo man das BSI auch nutzen kann, um stärker an Informationen zu kommen, zu möglichen Angriffsszenarien, zu der Cybersicherheitslage, zur Sicherheitsbedrohung als solches, also was weit über die Meldung von Sicherheitsvorfällen auch hinausgeht. Und ich glaube, da gibt es einen Wandel in der Wahrnehmung auch.
Thomas, fragen euch auch manchmal die Unternehmen an, ob sie sich an das BSI wenden könnten? Kommt das gar nicht vor?
Wenn, kommt es sehr, sehr selten vor, muss ich sagen. Aber dann geht es dann auch in die Breite, wo kriege ich Informationen her? Also erstmal aus einer allgemeinen Fragestellung, wo dann die BSI eine Antwort ist. Schaut doch dort mal nach, geht dort mit dem BSI in Kontakt, um genau diese Informationen rauszuziehen. Oder wenn es darum geht, Unternehmen dann mit einem BSI Grundschutz zu versehen, Zertifizierungsansprüche, Zertifizierungslevel bis hin zur Prüfung, all solche Dinge, die dort diskutiert werden. Und wir sagen, nimm doch das BSI mit ins Boot und nutzt die Chance der Zusammenarbeit auch an der Stelle.
Vielleicht auch ein Einwurf dazu. Wir haben ja auch gerade, hat die Ministerin mit Claudia Plattner den Lagebericht, den wir einmal im Jahr rausbringen. Es gibt aber auch, wir haben auch Monatslageberichte und geben da auch feingranuliertere Informationen raus. Der Lagebericht ist aber auch etwas, von dem wir wissen, dass zum Beispiel IT-Dienstleister den durchaus nehmen und ihren Kunden hinlegen und sagen, schau mal bitte, so sieht die Welt aus. Und das ist ja dann sozusagen die mittelbare Information. Aber das ist etwas, was wir natürlich auch sehr positiv betrachten und auch unterstützen, dass also mit den Informationen, mit den Erkenntnissen über die Situation des BSI vielleicht auch Überzeugungsarbeit gemacht wird. Oder die Frage, Cybersicherheit ist Chefsache. Ja, also auch für so etwas haben wir Dokumente, die das, ich sag mal, dann in der Sprache der Empfänger auch aufzeigen können. Das heißt, diejenigen, die beruflicherseits die IT-Sicherheit bei den Unternehmen realisieren und machen, dürfen durchaus, und das tun sie auch gerne, sich unserer Informationen bedienen, um die Überzeugungsarbeit vielleicht zu leisten, die manchmal immer noch nötig ist.
Aber es ist ja ein ungeheurer administrativer Aufwand, ne, das ganze Thema, sich zu schützen,
oder? Ja, es ist sicherlich, wenn man bis jetzt ganz wenig getan hat und die Erkenntnis hat, jetzt muss ich aber mal anfangen, dann steht man vielleicht vor einem großen Berg. Aber erstens mal würde mich schon freuen, wenn viele, die das Thema bisher vielleicht eher vernachlässigt haben, einfach anfangen. Denn es ist nicht so, dass ich morgen 100% erreiche. Vielleicht werde ich auch nie 100% Sicherheit erreichen, aber diejenigen, die jetzt anfangen, die Maßnahmen umsetzen, die sukzessive ihr Sicherheitsniveau hochheben, also IT-Sicherheitsniveaus kann man ja gar nicht so einfach erkennen. Man muss etwas dafür tun, um zu wissen, wo man steht. Also es gibt da ganz viele Dinge, die man machen sollte. Und wer jetzt, ich höre das so ein bisschen raus, Frau Deinert, wer da jetzt vielleicht meint, okay, das ist ein großer Berg, der da vor mir ist. Ich glaube, sich informieren, gute Idee, gerne auch beim BSI oder an anderen Stellen. Und dann anfangen. Und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Das können Unternehmer aber auch, sich auch in Gefilden bewegen, die nicht ihr alltägliches Szenario sind und dort Kompetenzen erreichen. Bei der Kompetenzenerhöhung helfen wir gerne.
Thomas, wir leben ja jetzt in einer Welt der Lücken. Die Produkte selber, die sind ja wahrscheinlich auch nicht 100%ig sicher. Und auch die Menschen, die sie anwenden, sind nicht 100% sicher. Spiegelt sich das auch in der Wirtschaft wider, auf Veranstaltungen, auf denen du bist oder auch in Gesprächen, die du an der einen oder anderen Stelle führst, vielleicht auch mit Partnern, Technologiepartnern, dass man sich dieser Lücken bewusst ist und dass man immer daran arbeitet, diese Lücken zu schließen und sich eigentlich darüber im Klaren ist, dass man das gar nicht kann?
Naja, ich glaube, die Lücken gibt es auf beide Seiten, auf die der Technologiepartner, wie auf der, was der Stefan Becker eben schon angesprochen, wie auch auf der Kundenseite. Und die Technologiepartner haben sicherlich ein sehr, sehr starkes Interesse dran, ihre Produkte weitgehend sicher zu machen, auch wenn es dann mal vorkommt, wie vor ein paar Monaten hier mit CrowdStrike und Microsoft, dass es dann doch zu einem Thema kommt, was halt riesige Auswirkungen hat. Aber die Technologiepartner sind sicherlich alle bestrebt, weitgehend ihren Sicherheitslücken schnellstmöglich zu schließen oder erst gar keine reinkommen zu lassen. Und auf der anderen Seite, um das vielleicht nochmal ein Stück zu bekräftigen, was der Becker eben gesagt hat, wenn ich mit den Kunden rede, ist das Thema Security, Cyber Security immer ein Thema in jedem der Gespräche. Mit unterschiedlichen Ausprägungen wie, boah, das ist so ein großer Berg, wie soll man das nur schaffen, bis hin zu ganz granularen Dingen. Und ich glaube, da kann man auch einen Tipp geben, diesen großen Berg in Häppchen packen und auch zum Teil im Unternehmen zu verteilen, weil es ist nicht alles IT-getrieben, sondern es gibt auch Risikoanalysen, es gibt Compliance-Themen, die jetzt erstmal in erster Instanz nichts mit der produktiven IT zu tun haben. Und wenn man dann in die produktive IT hineingeht, Netze zu segmentieren, Multifaktor-Authentifizierung reinzubringen, ich weiß, das war vor Jahren immer noch eine Riesendiskussion im Rahmen der Usability, aber da gibt es heute so feine und so automatisierte Lösungen, die Netze sicher machen und trotzdem usable machen, Daten zu verschlüsseln, oder das Patch-Management, um wieder auf die Sicherheitslücken zu kommen. Die Systeme und unterstrich fett geschrieben, alle Systeme und Anwendungen letztendlich auf dem neuesten Stand zu halten, was in vielen Themen einfach vergessen wird, wenn man Anwendung oder den Switch in der Ecke noch vergisst. Und dafür gibt es Schwachstellenanalysen, Scans, um Netzwerke und Software-Patches letztendlich darzustellen und daraus halt die Sicherheitslücken im eigenen Netzwerk zu erkennen. Und da können wir auch helfen mit Unterstützungsleistung auch bis hin zum Managed Security-Thema. Und darüber hinaus nochmal auf die Punkte zu kommen, das, was man in Scheibchen schneiden kann, ist, Herr Becker hat es eben angesprochen, den Krisenfall zu proben. Gibt es irgendwo diesen roten Ordner, wo ausgedruckt dieser Notfallplan drin ist? Eine Awareness im Unternehmen schaffen mit Schulungsmaßnahmen. Also das sind einzelne Bausteine, die hören sich in Summe viel an, aber die kann ich in verschiedene Verantwortungen geben, um das Thema weiter durchs ganze Unternehmen auch zu treiben.
Herr Becker, Sie haben ja gerade gesagt, Sie hätten auch schon mal mit Tätern gesprochen. Jetzt werden wahrscheinlich diese Täter genau auch dieselben Gedanken haben. Hatten Sie denn mal die Gelegenheit, mit denen darüber zu reden, wie die sich selber fortbilden?
Also konkrete Fortbildungsmaßnahmen. Ich weiß, dass Sie zum Beispiel im Darknet gibt es unglaublich viele Anleitungen, wie man was machen sollte. Ja, also ich sag jetzt mal, für die Beginner gibt es da leider erschreckend viel Informationen. Die wirklichen Freaks, die Hacker, das sind natürlich oft auch Menschen, die an gewissen Stellen durchaus Genialität haben. Leider setzen sie sie in diesem Rahmen ein und nicht in einem guten. Ja. Wer in der IT unterwegs ist, ist in der ständigen Fortbildung. Egal, ob er auf der guten oder auf der schlechten Seite der Welt ist. Er muss sich ständig fortbilden. Und ich glaube, diejenigen, die da Spaß an der Technik, an der IT, am Hacken haben, jetzt im reinen Sinne des Wortes, das sind dann auch diejenigen, die gut sind auf beiden Seiten. Ich würde mir mehr wünschen, dass wir mehr Whiteheads, also das sind die wie Thomas Klein, und weniger Blackheads, das sind die Angreifer.
Das Thema Cybernation Deutschland, das wabert ja immer überall rum, wenn man das BSI im Internet eingibt und mal googelt. Was steckt denn dahinter, Herr Becker? Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen erklären, was dieser doch auf mich sehr monströs wirkende Begriff eigentlich zu bedeuten hat.
Ja, gerne. Also zum Beispiel das, was wir gerade machen, auch Cybersicherheit auf die Agenda heben. Das heißt, dass in allen Köpfen aller Unternehmensleitungen auch das Thema Cybersicherheit von denen selber auch gesteuert wird. Nicht wegdelegiert, sondern gesteuert wird. Dass wir die Resilienz erhöhen, was ich vorhin sagte, wie Thomas Kleines auch sagte, zum Beispiel nicht nur ein Backup haben, sondern auch testen, wie das mit dem Zurückspielen ist. Technologiekompetenz nutzen, also ich bin ein ganz großer Freund und das BSI auch, nutzen wir jetzt auch Digitalisierung, um Cybersicherheit zu machen. Das Gegenteil davon wäre, in alte Zeiten zu verfallen. Und die große eine Ausnahme, der rote Ordner, der Notfallordner, der darf gerne auch nochmal in Papier da sein, ja. Aber wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort, wie machen wir denn Sicherheit? Ja, mit mehr, besserer und sicherer Digitalisierung. Das sind die Bereiche. Cybersicherheit auch wirklich gestalten, also annehmen, machen, mitdecken. Ich glaube, in Deutschland gibt es eine Riesenmenge toller Cybersecurity-Unternehmen und Unternehmen, die Cybersecurity machen. Wir haben die alle. Vielleicht müssen wir die noch mehr nutzen. Und das ist auch der Bereich, den ich da gerne anspreche, den Cybermarkt Deutschland auch gestalten. Ja, also vielleicht kann auch ein BSI dazu nur beitragen, ja, aber genau dieses Know-how, was wir in dieser Republik haben, die Möglichkeiten, die Chancen, dass wir die noch besser nutzen, das wäre mir sehr wichtig. Und ganz allgemein gesprochen, wirklich jeder in jeder gesellschaftlichen Schicht möge jetzt bitte anfangen, Cybersicherheit, das Thema anzunehmen, zu machen und umzusetzen. Das wäre so ein Bogen Cyber Nation Deutschland.
Thomas, was denkst du, wie könnte die Wirtschaft dieser Strategie helfen, um aus Deutschland eine Cyber Nation zu machen?
Ein paar Punkte hat der Becker schon angesprochen. Also diese Cyber-Resilienz, von der immer die Rede ist, die wirklich zu stärken. Es gibt ja Handlungsempfehlungen vom BSI und der Bitkom zusammen, mindestens 20% des IT-Budgets wirklich in Security-Maßnahmen halt zu investieren. Und ich glaube, da sind viele Unternehmen noch hinten dran. Es gibt Handlungsbedarf, wie wir ja die ganze Zeit jetzt schon diskutieren. Also dort wirklich die Themen noch weiter treiben, machen, anfangen und machen. Das ist, glaube ich, ein Thema. Digitale Transformation war gerade ein Thema und dabei wirklich dann Automatisierung mit Cybersecurity-Themen weiter nach vorne zu bringen. Entwicklung sicherer Produkte ist, glaube ich, ein Schlagwort nochmal, wirklich an Sicherheitsaspekte denken bei der digitalen Produktentwicklung, sei es Apps, sei es andere Software-Thematiken und so weiter, das mit einspielen zu lassen. Und ich möchte nochmal auf dieses Nutzen des Wissens zurückkommen, im Sinne von auch Ökoplattformen zu bauen. Also wirklich, dass sich Unternehmen zusammentun und das Wissen zusammentragen und damit auch diese Cyberlandschaft Deutschland weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da spielt auch die Wissenschaft auch nochmal eine Rolle. Mehr aus dieser Forschung auch Wissen direkt, Know-how auch direkt letztendlich mit in die Wirtschaft halt hineinzubringen. Weil ich glaube, das funktioniert nur im Zusammenspiel zwischen Politik, der Wirtschaft und letztendlich auch der Wissenschaft. Also sehr enger Austausch, dass man auch schneller werden im Know-how-Transfer, um damit dann auch die Cyberlandschaft in Deutschland maßgeblich zu stärken und auch weiter auszubauen.
Das heißt, wir haben uns mit der Digitalisierung doch keinen Bärendienst erwiesen in Sachen Cybersecurity, sondern wir können sie dann auch nutzen, Herr Becker?
Ja, genau. Also bloß keine Angst vor Digitalisierung, aber annehmen, umsetzen und von Anfang an gerne Sicherheit mitdenken. Ich glaube, dann kann man auch die Vorteile von Sicherheit erkennen.
Wie gehen eigentlich andere Nationen mit dem Thema Cybersicherheit um? Sind die genauso bewusst wie die Deutschen oder sind andere Nationen hysterischer als die Deutschen?
Also ich maße mir jetzt nicht an, wirklich den komplett internationalen Überblick zu haben. Wir haben ein paar sicherlich deutsche Spezifika oder auch europäische Spezifika. Also die Frage, nehme ich einen Hyperscaler oder nicht, stellt sich wahrscheinlich für ein amerikanisches Unternehmen weniger als bei uns. Ja, also wenn man jetzt einen der großen Cloud-Dienstleister da nutzen will und vielleicht Fragen hat in Sachen Datenhaltung und diesen Dingen. Das ist bei uns sicherlich anders, aber ich glaube, in Deutschland ist durchaus ein Bewusstsein dafür da, wie wichtig das ist. Ich glaube, Deutschland ist innovativ. Wir sehen es auch an unserer IT-Sicherheitsszene. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Ländern, aber mit welchen vergleichen wir uns, wo das IT-Sicherheitsniveau durchaus noch schlechter ist als bei uns. Ja, auch das gibt es natürlich. Aber ich glaube, dass die großen Wirtschaftsnationen in ihrem Cybersicherheitsniveau gar nicht so sehr unterschiedlich sind. Ich glaube aber, in Deutschland stehen wir bestimmt nicht schlecht da grundsätzlich. Aber auch dieses Niveau ist mir viel zu niedrig. Und es ist zu niedrig für die Angriffsszenarien der Zukunft. Also wir müssen was tun.
Ich durfte mich die Tage aus einem ganz anderen Grund mit so einer Frage schon mal auseinandersetzen. Es gibt so einen Global Cyber Security Index und dort ist die USA trotzdem auf Platz 2 nach Großbritannien, was einen schon ein bisschen wundert, aber nach welchen Maßstaben auch dieser Index zusammenkommt, da muss man, glaube ich, noch mal ein Stück tiefer reingucken. Wenn man danach geht, ist Deutschland international auf Platz 22 und Europa die Nummer 5. Litauen, Estland und so weiter sind dort führend in diesem Umfeld. Aber ich glaube, das Zusammenspiel letztendlich zwischen Behörden, Unternehmen, Organisationen spielt hier eine wesentliche Rolle in Gänze. Wie bringe ich das Land von der Security-Seite nach vorne? Und ich glaube, da haben wir Europäer oder jetzt auch die USA sicherlich auch ein Stück einfacher, weil auch sicherlich mehr Geld zur Verfügung ist als viele andere Länder, die eher erstmal ein Budget-Thema haben, um Security weiter nach vorne zu treiben. Also von daher, ich glaube, Hysterie ist, glaube ich, hier auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, es ist weniger das Thema, sondern es ist eine Frage des Budgets, des Denkmodells und des Zusammenspiels, um in Gänze im Land letztendlich das Thema Cybersecurity nach vorne zu bringen. Und ja, ich glaube, wir Deutschen haben ein paar Spezifikas, aber wenn man das Ranking sich so anschaut, reißen wir nicht komplett nach unten oder nach oben weg.
Na, ein guter Index wäre wahrscheinlich auch, wie viele Firmen durch Cybersicherheit erpressbar geworden sind oder an Umsatzeinbußen erlitten haben. Das wäre natürlich auch Teil des Indexes. Wie hat sich die Gefahrenlage in den letzten 15 Jahren verschlimmert, Herr Becker? Haben Sie da eine kleine Skizze im Kopf?
Ja, die ist in den 15 Jahren, wenn Sie diesen Zeitraum beschreiben, durchaus angestiegen. Also die Gefahr eines Ransomware-Angriffs ist heute deutlich größer als vor 15 Jahren. Das kann man schon sagen. Die Täterseite professionalisiert sich durchgehend. Und wir sehen zum Beispiel auch in den dunklen Seiten des Internetbereiches, dass es regelrechte franchise-artige Systeme gibt, um zum Beispiel Ransomware-Angriffe zu verbreiten. Und bitte sehen Sie auch die Summen, wir haben sie am Anfang genannt, die dort gezahlt oder die 204 Milliarden sind nicht gezahlt worden, aber sie machen deutlich, dass viel gezahlt wird. Das sind eine Investition in kriminelle Unternehmen. Das sollte man nicht vergessen. Dazu kommt natürlich auch Richtung Spionage. Das ist ja staatlich getriebener Aktionismus. Und wir haben es ja auch mit staatlichen, halbstaatlichen, zwischenstaatlichen Unternehmungen zu tun, die kriminelle Dinge bewirken und in einem, sage ich mal, sicheren Land sitzen oder vor Strafverfolgung geschützt werden, weil sie auch im Staatsauftrag arbeiten. Es gibt da ganz viele Facetten. Ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung draus machen. Aber auch das ist etwas, was wir vermehrt beobachten. Insofern, die Gesamtangriffssituation nimmt zu.
Und sie wird schneller. Also wenn man sieht, dass heute im Ransomware- oder Malware-Umfeld Hunderttausende pro Tag neue Varianten oder Schadsoftware auf den Markt kommen. Also das wäre vor 10 Jahren oder 15 Jahren undenkbar in der Art und Weise. Ich glaube auch, dass die Informationen, die wir preisgeben von Unternehmen auf Social-Media-Plattformen und so weiter, dazu dient, auch mehr Informationen für die Angreifer zu fangen. Das Bild hat sich sicherlich auch verändert. Vielleicht auch das Geschäftsmodell, Herr Becker, was Sie angesprochen haben, Cybercrime as a Service. Das wäre, glaube ich, vor vielen Jahren undenkbar gewesen, dass es eine komplette Unternehmensstruktur auf der Angreiferseite gibt. Mit Personal, mit Vertrieb, mit Technik und so weiter. Also, was sich dort zusammengefunden hat, irre, was in der Entwicklung. Und einfach das, was wir eben schon mal hatten, die Breite und Plattformen wie IoT, Produktionsnetz und so weiter ist wesentlich größer geworden und auch die Breite dessen, was man absichern muss, ist wesentlich breiter geworden. Also da hat eine Wahnsinnsentwicklung stattgefunden.
Diejenigen, die sie schützen sollen, diejenigen, die sie schützen wollen, da gehen wir ja eigentlich unausgesprochen davon aus, wenn wir das Wort Resilienz zum Beispiel benutzen oder Technologiekompetenz, dass das tatsächlich sehr kompetente Menschen sind, die in Unternehmen sitzen, die selber Unternehmer sind, die ein gewisses intellektuelles Level erreicht haben, einen gewissen Bildungsstand erreicht haben, dass die auch in der Lage sind zu verstehen, dass sie sich schützen müssen. Was ist mit den Bevölkerungsteilen, die das nicht haben? Herr Becker, wie geht man damit um? Was kann man da sagen?
Also zum einen haben wir auch, um als BSI unseren Teil dort zu tun, einen Bereich aufgebaut, den wir Verbraucherschutz nennen, der sich also gezielt konkret an genau den Endverbraucher oder auch den einzelnen Arbeitnehmer. Da ist zum Beispiel das IT-Sicherheitskennzeichen auch heraus entstanden, das jetzt an immer mehr Produkten auch dran klebt. Das heißt, der geneigte Käufer, dass er erkennen kann, das ist ein Produkt, Da habe ich ein hohes Cybersicherheitsniveau, da kriege ich noch lange Updates und diese Dinge. Das ist etwas, was wir in Gang gesetzt haben. Das gibt es auch schon, das versuchen wir zu verbreitern. Sie sehen an diesen Dingen, wir geben natürlich auch Informationen speziell gerichtet für Verbraucher raus. Es gibt zum Beispiel auch einen Podcast des BSI, der an Verbraucher gerichtet ist. Also wir versuchen auch gerne mit unseren Möglichkeiten und mit unseren Spezifika den Endverbraucher aufzuklären und zu schützen.
Aber ich glaube gerade durch, und das war auch eine Entwicklung, die wir die letzten 15 Jahren, speziell die letzten 2-3 Jahren gesehen haben, Einsatz von KI, was Deepfake Voice, Videos und so weiter, wo man auch eine breitere, ich nenne es jetzt mal Klientel, erreichen kann, die man angreifen kann. Letztendlich der fingierte Voice-Anruf, das fingierte Video. Ich glaube, da muss man auch den Gesellschaftsteilen, die du eben angesprochen hast, Andrea, auch mitgeben, mehr Misstrauen auch zu zeigen zu solchen Anrufen, einfach nochmal zurückzurufen, einfach nochmal Dinge zu hinterfragen, mit einem anderen Bewusstsein Dinge wahrzunehmen und auch kritisch zu sein. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, was vielleicht sicherlich nicht immer einfach ist, weil die Stimme genauso klingt wie die von der Enkelin, um das Beispiel mal zu nehmen. Und ich glaube, da muss man kritisch hinterfragen.
Stefan Becker, Thomas Klein. Zum Abschluss noch ein kleiner Gedanke. Eben ist der Satz gefallen, dass es ein Geschäftsmodell auf der schwarzen Seite gibt, also der Täterseite. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass es auch ein Geschäftsmodell auf der weißen Seite gibt. Also diese ganzen Updates, die es gibt und so weiter, die haben natürlich ihre Berechtigung, aber es ist wahrscheinlich auch ein Geschäftsmodell. Und möglicherweise ist es am Ende auch so, dass beides Hand in Hand geht. Die gute Seite mit der schlechten Seite und umgedreht. Und ich glaube, man kann beides nicht ausschließen und es wird wahrscheinlich auch nie auszuschließen sein. Man kann, glaube ich, nur so viel Technologiekompetenz und Resilienz aufbauen, dass man an den Punkt kommt, etwas ist wirklich cybersicher.
Ja, ich spiele den Ball gerne weiter. Und wenn ich ich glaube nicht, dass es den gibt, aber wenn ich den hätte, das wäre dann ein Zustand von heute. Und dann schauen wir mal, wie der Zustand morgen ist. Dann müssen wir wahrscheinlich schon ein Prozentpünktchen abziehen. Also die Nachricht ist natürlich auch, ich bin nie fertig mit Cybersicherheit, sondern das ist etwas, was ich beständig machen muss. Und Andrea Deiner, zu der Frage, diese beiden Bereiche hängen zusammen. Wir machen uns schon ein bisschen Sorge, dass sozusagen die schwarze Seite schnell, also alle werden besser, ja, auch die weiße Seite, aber die schwarze Seite haben wir durchaus das Gefühl, die hat mehr Tempo aufgenommen, da geht so eine Schere auseinander. Und das ist vielleicht auch der Anlass zu sagen, komm, CyberNation Deutschland, wir müssen das jetzt anpacken, das Thema. Wir müssen vielleicht auch mal neue Dinge machen, vielleicht auch mal passwortlose Authentifizierungssysteme einsetzen, um mal so einen richtigen Schritt nach vorne zu gehen. Das sind Dinge, die wir jetzt anpacken müssen, um sozusagen diese Schere wieder ein Stück zu schließen. Das wäre ein Wunsch von
mir. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, ich freue mich auf die neue Resilienz in Deutschland als Cybernation und wünsche noch einen angenehmen Nachmittag.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.